herzlich willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp-Podcast. Mein Name ist Radomir Jakubowski und ich begrüße dich ganz herzlich. Die Shownotes zu jeder Podcast-Episode findet ihr unter www.naturfotocamp.de unter dem Reiter Podcast und da findet ihr weiterführende Links und vor allem auch die Bilder, falls wir mal über Bilder sprechen. Ansonsten freue ich mich über eure Ideen, über euer Feedback und über eure Themenvorschläge. Die könnt ihr mir ganz einfach weitergeben über die E-Mail-Adresse radomir@naturfotocamp.de oder über die gängigen Messenger-Dienste wie Instagram oder Facebook. Wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich, wenn ihr mich unterstützt und das macht ihr am allereinfachsten mit einer kleinen Podcast-Bewertung. Das ist für euch sehr, sehr wenig Aufwand, hilft mir aber besser sichtbar zu werden. Und jetzt viel Spaß beim Podcast. Herzlich willkommen zum Bohnensack und zu einer neuen Episode Down Under. Ihr wisst alle, was das heißt. Jan Wegener ist wieder live dabei. Jan, schön, dass du heute dabei bist.
Ja, schön mal wieder hier zu sein. Jetzt wieder, ich weiß gar nicht, warum wir das letzte Mal das gemacht hatten, war ich da noch in Melbourne. Jetzt bin ich zumindest wieder zu Hause an der Sunshine Coast und es ist ziemlich warm.
Um ehrlich zu sein, ich habe keine Ahnung, wann wir das letzte Mal aufgenommen haben. Aber heute nehmen wir vielleicht die 150. Episode dieses Podcasts auf. Vielleicht auch nicht, ich habe keine Ahnung, wann ich die einsortiere, aber könnte die 150. sein. Also wir feiern jetzt Jubiläum, auch wenn es nachher 149 ist. Jubiläum. So.
Jetzt erinnere ich mich, glaube ich, wieder. Es war, glaube ich, die erste des neuen Jahres. Das heißt, ich war wahrscheinlich in Melbourne. Das heißt, wir haben sogar jetzt zwei Jubiläum. Die erste und die 150. Also erst in diesem Jahr.
Grandios. Also vielleicht liegt es auch mal daran, dass ich mit dir am öftesten Podcast aufnehme, weshalb wir natürlich auch alle Jubiläen zusammen feiern.
Ja, es ist ja auch gut so.
Zur Feier eines Jubiläums ist ja jetzt auch meine neue Website online. Hast du mal drauf geschaut? Also das Naturfotocamp.
Ich habe gerade drauf geguckt. Ich gucke sie mir auch gerade an. Und ja, sieht ganz gut aus. Ich mache ja auch gerade, bin ja auch selber dabei, eine neue Webseite zu machen und ein paar neue Kurse. Da weiß ich ja, dass das auch immer etwas Arbeit ist. Du bist ja deinem alten Stil relativ treu geblieben, sage ich mal. Was war denn der Hauptgrund, überhaupt eine neue Webseite zu machen?
Um ehrlich zu sein, es stand auf der To-Do-Liste ganz lange, also muss es gemacht werden. Ich wollte ein bisschen heller werden, damit man den Blog besser lesen kann. Deswegen.
Das stimmt, das ist mir immer früher nicht unangenehm aufgefallen, aber es war doch etwas anstrengend für die Augen manchmal.
Ja, also der Fokus war eigentlich die Usability zu verbessern. Also habe ich gesagt, ich will die Farben von früher oben und unten beibehalten, so als Header und ganz unten. Aber in der Mitte eine bessere Usability schaffen, also gerade auch beim Lesen, weil der Blog ja doch irgendwie immer noch ein Kernthema ist und dann auch neue Suchfunktionen im Blog, dann solche Themen, nicht nur die neuesten Beiträge, sondern auch die meistgelesenen Beiträge oder Kategorie-Vorschläge. Und wenn ich ehrlich bin, die Kategorie-Vorschläge machen mir persönlich am meisten Spaß, weil ich immer wieder alte Blog-Einträge angezeigt bekomme und mir denke, cool, dass ich das mal gemacht habe. Da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Also irgendwie ist das auch so ein bisschen für mich jetzt
mal aufgeräumt zu Hause.
Also mir gefällt das jetzt so gut, diese Kategorievorschläge, dass ich darüber nachgedacht habe, das höher zu machen, also weiter nach oben zu machen, weil ich mich einfach selber von meinen alten Sachen so inspirieren lassen kann, einfach zu sehen, cool, da habe ich ja mal dazu schon mal gebloggt oder dazu schon mal was geschrieben. Irgendwie ist das, glaube ich, für mich am interessantesten. Ich weiß auch nicht.
Ja, nee, sieht in jedem Fall gut aus. Können die Leute ja mal vorbeigucken und ihr Feedback abgeben.
Genau, da freue ich mich auf jeden Fall, wenn ihr euch mal anschaut, was ich da produziert habe, beziehungsweise produzieren habe lassen, weil im Endeffekt habe ich das ja nicht selber gemacht. Und bei der Gelegenheit, der Juni-Workshop bei den Steinböcken war so schnell ausgebucht wieder, also erstmal vielen Dank dafür. Ich habe noch einen reingepackt vom, jetzt erwischt ihr mich auf dem kalten Fuß, 21. bis 23. Juni diesen Jahres und die ersten vier die dort buchen, die bekommen noch ein Add-on dazu. Da habe ich mir was Schönes überlegt. Da einfach so die Ankündigung, schaut mal bei den Workshops vorbei. Da gibt es nochmal neue Termine für dieses Jahr zusätzlich.
Steinböcke würde ich ja auch irgendwann mal gerne fotografieren. Obwohl es keine Vögel sind, sind es doch so Tiere, die ich doch ganz cool finde.
Also ich verspreche dir, wenn du mal wieder nach Deutschland kommst, vielleicht hier für einen Vortrag oder sowas, dann gehe ich auch mit dir in die Berge.
Okay, das ist sehr gut. Ich hatte ja eine ganz interessante Woche. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir ging. Ich habe erstmal bei mir im Garten, wollte ich so ein Hochbeet neu anlegen. Als wir das Haus gekauft haben, lag da mal so eine grüne Plane drauf. Habe ich jetzt auch ein Jahr nicht geschafft, die mal zur Seite zu machen. Und dann schaute mich dort ein riesiger, abgesägter Baumstamm mitten im Beet an, was natürlich auch immer gleich Freude bringt. Dann habe ich den erstmal die letzten Tage mühsam rausgehackt. Und dann habe ich mir heute eine Schubkarre gekauft, die auch nicht ins Auto gepasst hat. Die musste ich dann durch die Beifahrertür über 3 umgelegte Sitze rein forcieren. Also es ist nicht alles nach Plan gelaufen, aber ja, ganz interessant.
Was ich da an der Stelle fragen muss, ist, wie viel Mühe hat es gemacht, diesen Baumstamm rauszuholen? Fandst du das anstrengend und langwierig?
Es war definitiv anstrengend und langwierig. Der einzige Vorteil war, dass der schon etwas nicht mehr ganz frisch war. Deshalb konnte ich mit so einer großen Eisenstange und einer Axt und ein paar anderen Utensilien den so in 1,5 Tagen oder so rausbefördern. Was natürlich auch schwierig, weil in so einer Holzbox kamst du ja auch nicht so ganz daran. Und der hatte sich schon wirklich fast in die Form der Holzbox eingefügt. Von daher war das schon ganz lustig. Und jetzt muss ich nur die Box irgendwie wieder reparieren. Und dann ist es hoffentlich auch Geschichte, das Thema Baumstamm im Hochbeet.
Also ich muss einfach innerlich lachen, weil es mich so daran erinnert, wie das bei uns war und wie dumm wir Fotografen sind. Wir haben es einfach nicht drauf. Wir haben ja auch einige Bäume wegmachen müssen. Wir haben auch einige neue gepflanzt, ein bisschen weiter weg vom Haus. Auf jeden Fall war mein Onkel dann zu Besuch aus Polen und der ist Zeit seines Lebens Landwirt, Bauer, ne? Und dann war der sozusagen zum ersten Mal in seiner Rente mal außerhalb von seinen eigenen 4 Wänden unterwegs bei uns. Und dann hat er das gesehen, dass ich da gerade 2 Bäume abgesägt hatte. Und dann meinte er so, gib mir mal einen Spaten und gib mir mal die Axt. Und der hat das wirklich in einer Viertelstunde rausgemacht. In der Zeit hätte ich glaube, ich hätte 3 Stunden gebraucht pro Baumstamm, ne, um den da freizulegen und rauszuhacken. Und der hat so gezielt die passenden Wurzeln gefunden, wo er draufgekloppt hat, um den rauszuholen. Das war wirklich sagenhaft, was Erfahrung auch an der Stelle ausmacht. Und ich glaube, das ist genau die praxisrelevante Erfahrung, die wir eben nur beim Fotografieren haben und nicht im Garten.
Ich habe ja früher mal eine Landschaftsgärtnerausbildung gemacht, da habe ich auch 1 oder 2 Baumstämme entfernt, aber da kannst du schon recht haben, ich habe jetzt auch keine tägliche Routine im Baumstamm rausreißen.
Das ist aber mal was Neues, jetzt erzähl uns mal, wann du eine Ausbildung zum Landschaftsgärtner gemacht hast. War es noch in Deutschland oder in Australien und wie lange hast du das gemacht?
Nein, da war ich glaube 16 oder so, also noch in Deutschland schon eine Weile her. Und danach habe ich dann das Fachabitur gemacht und was studiert, aber das war ganz interessant.
Cool. Wie lange hast du das durchgezogen?
Na, 3 Jahre.
Ah, du hast wirklich abgeschlossen?
Abgeschlossen. Und ja, war eine ganz coole Erfahrung. Ist auch ganz interessant, mal einfach verschiedene Sachen so im Leben gemacht zu haben, auch wenn man dann später nicht mehr unbedingt so viel damit macht. Aber alles gibt einem ja Ideen und Eindrücke und Erfahrungen.
Ey, wenigstens hat einer hier im Podcast was Vernünftiges gelernt, ey. Wo wir gerade bei dem Thema sind, vernünftige Sachen gelernt. Ich habe extra ein paar Sachen mitgebracht, die falsch gelaufen sind in den letzten Wochen, weil wenn wir nach Fehlern suchen, die man so macht, fällt uns nie was ein. Ich habe tatsächlich 2 Sachen produziert, wo ich sagen muss, hey, das ist so richtig schön schief gelaufen. Ich habe mich seit ewigen Zeiten gefragt, warum ich nichts mehr stempeln kann in Photoshop. Ja, irgendwie dieser Bereichsreparaturpinsel war mit dem letzten Update richtig schlecht geworden. Irgendwie, es hat nichts gestempelt, der Sensordreck ging nicht mehr weg. Und ich habe gedacht, irgendwie, das ist ein Photoshop-Fail. Und weißt du, woran es lag? Ist mir neulich aufgefallen.
Weiß ich nicht. Ein guter Trick ist immer, wenn sich oben der Modus verstellt hat von normal auf Screen oder irgend sowas, aber
genau.
Weiß ich nicht, ob das bei dir, okay.
Ich hatte das den Modus
umgestellt. Ab und zu mal.
Ja, und wenn der auf negativ multiplizieren ist und du drückst auf den Sensor direkt, dann erscheint einfach ein neuer Sensor direkt, der genauso aussieht wie der alte, weil es einfach negativ multiplizieren wieder dunkler geworden ist.
Ich frage mich ja manchmal, wie sich das umstellt, ob das eine bestimmte Tastenkombination ist oder so, weil bei mir passiert das auch manchmal. Ich mache auch was und irgendwie passiert gar nichts und dann ist es bei mir meistens immer auf Screen-Mode. Ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt.
Ja, also ich habe keine Ahnung, wie sich das umstellt, aber genau das war auch mein Problem. Und da habe ich irgendwann gedacht, komm, ich guck mal alles durch, denke so, Modus negativ multiplizieren, das habe ich garantiert nicht eingestellt, aber anscheinend gibt es einen Shortcut, den wir beide gerne nutzen.
Ja, ich weiß nicht, ob das dadurch, ich habe ja auch einige personifizierte, keine Ahnung, persönliche Keyboard-Shortcuts und da bei Photoshop ja irgendwie jede Taste eine Funktion belegt hat, frage ich mich auch manchmal, wenn man die nicht ordentlich überschreibt oder die alte löscht, ob man da vielleicht ab und zu aus Versehen mal eine andere Taste drückt, aber ja, weiß ich auch nicht, aber das ist in jedem Fall ein guter Tipp, immer mal oben gucken, ob der Modus noch der richtige ist.
Genau, und dann habe ich noch einen zweiten geilen Bug gebaut, ne? Und zwar habe ich ja bei mir hier auf dem Schreibtisch immer so eine alte 64 GB SD-Karte liegen und die benutze ich dafür, um die die Einstellung der Kamera abzuspeichern und immer griffbereit zu haben. Also falls ich mal zum Beispiel eine R5 bei Canon einschicke oder falls ich mal eine fremde Kamera habe oder was auch immer, damit ich meine alten Einstellungen nochmal wieder habe. Und ich hatte dann im Winter, als gerade nichts los war, ich gesagt, okay, ich habe einiges geändert an meinen Einstellungen nochmal verfeinert und dann auf die andere Kamera überspielt. Und dann bin ich mit meinem Freund in die Berge gefahren zum Fotografieren und wir hatten auch ein bisschen Produktshooting mitgeplant. Dann habe ich ihm einfach eine von meinen R5en gegeben, 2405 drauf gemacht und gesagt, hier, nimm, mach Bilder damit. Ne? Dann habe ich einfach die RAWs direkt gesagt, getan. Und irgendwann sagt er zu mir, Speicherkarte ist voll. Und ich sage so, das kann nicht sein. Ich habe ja normal immer mindestens irgendwie 640 GB oder 1 Terabyte oder 2 Terabyte CF Express drin und dazu eine große SD-Karte. Ne? Dann sagt er, nee, ist voll. Das kann doch gar nicht sein, da gucke ich rein und dann war wirklich nur diese blöde 64 GB Speicherkarte, diese 64 GB SD-Karte drin mit den Kameraeinstellungen und dann haben wir da drauf fotografiert. Das war auch wieder mal so richtig dumm, weil ich einfach noch nicht damit gerechnet habe, dass wir die nächste Fototour machen und ich war noch nicht ready fürs neue Jahr sozusagen.
Naja, zumindest ist ja nichts passiert. Die Einstellungen machen ja nichts, wenn du die einfach so reinsteckst, ohne was zu machen. Und du hattest ja hoffentlich noch eine andere Karte mit dabei.
Also, um ehrlich zu sein, nein. Aber ich habe dann einfach aus der anderen R5 eine SD-Karte rausgenommen mit 512 GB. Und dann hatte ich halt eine mit CF Express und eine SD, weil ich habe meistens einfach die Speicherkarten im Koffer liegen. Aus Gewichtsgründen. Ich denke mir immer so, dieses Speicherkarten-Etui, das sind schon wieder 150 Gramm. Und ich brauche halt meistens, also tagsüber nie eine neue Karte. Deswegen, ja, da haben wir einfach mal wieder was gelernt. Ist es sinnvoll, sein Speicherkarten-Etui doch im Rucksack zu haben und nicht auch noch da Gewicht zu sparen?
Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Merkst du eigentlich große Unterschiede in der Geschwindigkeit zwischen deinen Speicherkarten? Ich muss ja sagen, ich habe früher immer die SanDisk-Karten benutzt, da war ich auch ganz zufrieden damit. Aber inzwischen, dann hatte ich einige Zeit lang die Wise Pro-Karten benutzt, die waren deutlich besser schon, aber da habe ich nicht so einen Riesenunterschied gemerkt. Und jetzt habe ich ja die neuen ProGrade-Karten, also nicht die ganz neuen, sondern die alten neuen Karten sozusagen.
Also die Cobalt.
Und ja.
Aber und CF Express oder SD?
CF Express.
Okay, ja.
Und da merke ich doch, dass die den Buffer deutlich schneller wegschreiben und es auch länger dauert, bis ich in den Buffer mal reinkomme, während mit den SanDisk-Karten, insbesondere die 512 GB, die ja schon schneller sind als die kleineren, da merke ich es doch jetzt inzwischen, dass die deutlich langsamer sind, komischerweise.
Ja, ich meine, diese SanDisk CF Express Typ B-Karten sind ja mit die schlechtesten am Markt. Also ich bin ja kein SanDisk-Freund, das weiß, glaube ich, eh jeder, der hier zuhört. Aber die haben ja auch noch diese alte Speicherkartengröße, ich glaube mit 28 Nanometern oder was das war. Und das ist halt einfach nicht mehr zeitgemäß. Also selbst die normalen Wise sind jetzt bei 12 oder 14 Nanometern angekommen und sind damit fast genauso schnell wie die Professional. Und deswegen, ich glaube halt, dass einfach ProGrade und auch Wise eben diese neue Technologie verwenden. Und deswegen sind die auch einfach wesentlich schneller. Ich vermute, das ist auch der Grund, warum die eine Mindestschreibgeschwindigkeit auch angeben, im Vergleich zu zum Beispiel SanDisk, die das nicht machen. Von daher würde ich mal vermuten, dass es da dran liegt, weil da hat sich echt super viel getan in den letzten Monaten und Jahren. Und da tut sich ja jetzt noch mehr. Ich meine, ProGrade hat ja schon angekündigt, auf den 4.0er Standard zu gehen und Wise auch. Und ich habe jetzt schon Zahlen von Wise gesehen, die ich jetzt natürlich noch nicht benennen kann, aber die werden ja jetzt nochmal fast doppelt so schnell werden.
Ja, solange es dann die Kameras auch supporten, im Moment macht es ja noch nichts, weil eigentlich keine, irgendwann hört es ja auch auf, wenn du so eine neue Karte reinschreibst, die neue Geschwindigkeit nicht supportet, wenn die Kamera das nicht macht, hast du ja auch nichts davon, aber hoffentlich werden das in der Zukunft die Kameras ja auch machen.
Ja klar, aber weißt du, wenn du wie ich hier 6 von den neuen Canon EOS R1 liegen hast, ja, also für alle Teilnehmer und für mich habe ich hier die neue R1 liegen schon mal als Pre-Series und die unterstützt das dann schon, dann willst du auch die neuen Speicherkarten haben.
Klar, und da kommt dann auch gleich 4 davon rein, links, genau. Rechts, oben und unten.
Ja, aber Spaß beiseite, gerade wo wir beim Thema Speicherkarten sind, ein sehr gutes Beispiel mal wieder für Authentizität und Kooperationen. Da gibt es einen Speicherkartenhersteller, der mit L anfängt und mit R aufhört. Die haben momentan anscheinend Probleme im Marketing, weil die haben anscheinend sehr, sehr viele Fotografen mit mehr Followern angeschrieben, ob sie ihnen Speicherkarten schenken können. Sie wollen unbedingt Werbung machen in Instagram-Postings. Und dann habe ich mich mit denen ausgetauscht, habe gesagt, hier Leute, ich werde euch kein Instagram-Posting verkaufen, ich finde das nicht authentisch. Entweder man macht eine richtige Kooperation, wo man die Sachen auch ausprobiert und gegeneinander testet und schaut, wie gut die Sachen wirklich sind und kann dann offen darüber berichten. Und dann kann man auch ein Paket machen, wo das Spaß macht zusammen. Und dann war die Antwort, nein, wir wollen nur Instagram-Postings kaufen. Dann bist du wohl der Falsche für uns. Und meine Antwort war, vielleicht seid ihr dann auch die falsche Brand, mit der ich nicht zusammenarbeiten will. Weil ich finde das halt auch mega krass, dass die einfach nur darauf aus sind, dann bei dir Postings zu platzieren für Geld. Ich finde das ja wirklich eigentlich hochgradig unseriös am Ende.
Ja, ich sag mal, je größer man wird, desto mehr Leute schreiben einen auch an und man muss dann schon alles sehen. Am Anfang bist du immer begeistert, wenn du alles umsonst kriegst. Wobei, haben wir ja schon letztes Mal geklärt, wir kriegen ja nicht alles umsonst, das sollte ich jetzt nicht sagen, sondern wenn man mal so Sachen wie Speicherkarten ab mal umsonst kriegt oder so. Aber natürlich muss man auch schon differenzieren und bei Speicherkarten bin ich ganz sensibel, weil da nützt es mir nichts, wenn mir jemand lauter Speicherkarten schickt, egal wie groß oder wie teuer die sind, wenn ich dem nicht vertraue, weil wenn ich die wirklich benutze und ich habe dann einen krassen Moment und dann versagt die Karte, dann nützt es mir nämlich gar nichts. Und ich möchte auch nicht Sachen empfehlen, gerade bei so Speichern, wo es vielleicht bei mir klappt, aber dann bei anderen Leuten kaputt geht oder so. Also so eine Situation möchte ich nie kommen. Deshalb habe ich gerade bei Speicherkarten immer drauf geachtet, wenn ich mal was mit irgendjemandem mache, dass es in jedem Fall so Firmen sind, die auch einen sehr guten Ruf haben und auch halt ganz viele Leute schon benutzen, weil man dann halt auch wirklich weiß, dass die funktionieren.
Ja, und da gibt es ja auch nicht so viele. Ich meine, von den direkten Herstellern gibt es ja eigentlich nur Wise, ProGrade, Sony und SanDisk. Und ich meine, SanDisk hat sich da ja nicht mit Ruhm bekleckert in den letzten Monaten. Du hast es ja mit Sicherheit auch mitbekommen, dass die ganz weit verbreitete SanDisk SSD-Festplatte, diese kleine schwarze, anscheinend sehr, sehr viele Probleme hat und es dort sehr viele Datenausfälle gab. Also gibt es ja massenweise Artikel auf Petapixel und Co., wo gerade vor diesen Festplatten gewarnt wird.
Ja, da habe ich dir auf YouTube auch schon ein paar Mal drüber berichtet. Ich habe hier auch die alten, aber nicht die SanDisk, sondern die Western Digital My Passport. Und die alten sind auch okay, aber ja, die neuen, was auch immer die da gemacht haben, da scheinen auch Leute massenweise Sachen zu verlieren. Von daher bin ich da auch nicht so begeistert. Das Komische ist ja auch, dass sie dann so mehr oder weniger, anstatt die zurückzurufen, haben die die eigentlich immer mehr für billiger verkauft. Das war dann auch nicht so toll. Und wo wir schon bei Festplatten reden, es scheint so im Moment das Beste zu sein, du baust dir entweder eine selber. Du kannst dir auf Amazon zum Beispiel so einen Case kaufen und dann einfach kaufst du dir einfach eine normale, zum Beispiel Samsung oder was auch immer, SSD, so eine schnelle kleine und baust dir die dann selber ein. Oder ansonsten gibt es ja auch die Samsung T9, heißen die jetzt, glaube ich. Die sind ja auch relativ schnell und robust und da scheint es keine Probleme zu geben.
Ja, also da habe ich tatsächlich ein, zwei interessante Infos gehört. Wichtig, hören sagen, das kann ich jetzt nicht bestätigen. Aber anscheinend ist es bei diesen SanDisk Portable Festplatten so, dass der Speicher sich verändert hat im Laufe der Jahre und der neue kleiner ist und man dort beim Aufbau die Lötbrücke irgendwie dicker löten musste und dadurch löst sich das und da werden anscheinend viele von diesen Problemen verursacht. Aber wie gesagt, das habe ich einfach nur in einem anderen Podcast oder YouTube-Video oder wo auch immer gelesen, gehört. Von daher bitte nicht drauf festnageln. Und zu der T9 und T7 von Samsung, ich habe die ja selber nicht im Einsatz, ich habe die Wise-Festplatten im Einsatz, aber da soll es tatsächlich massive Geschwindigkeitszuwächse geben, wenn man die Festplatte kühlt mit Eiswürfeln oder mit dem Kühlpad. Weil, also da hat einer wirklich gesagt, wenn er die nicht kühlt, dann geht es halt nach so und so viel Gigabyte, die man transferiert hat, wird die Schreibrate langsamer. Und wenn der aber einfach so ein Kühlpad aus dem Tiefkühlfach drumherum macht, dann hält die viel länger die maximale Schreibgeschwindigkeit. Was auch interessant ist, dass da auch die Temperatur drin gemessen wird.
Ja, also die ich benutze, werden auch sehr heiß, aber scheinen immer noch schnell zu sein, weil ich arbeite da auch mit dem fürs Videobearbeiten und so mit. Und ja. Es ist halt immer nervig. Eigentlich will man überhaupt keine Festplatten kaufen, aber wenn man Festplatten kauft, dann will man in jedem Fall nicht, dass die schnell kaputt gehen.
Ja, ich habe auch gerade geschaut, die T9 gibt es jetzt auch auf Amazon, 4 Terabyte, 359 Euro. Und ich wollte schon sagen, da können wir ja so einen Affiliate-Link reinhauen. Da ist mir aber aufgefallen, dass auch eine meiner großen Neuerungen auf der Website war, dass ich nichts mehr mit Amazon zu tun haben will. Das heißt, ich hau doch keinen Affiliate-Link rein, weil ja, ich wollte alles, was mit Amazon zu tun hat, von der Website haben. Dementsprechend gibt's auch das nicht mehr. Wo wir beim Thema Werbung sind. Wie soll ich sagen, mich hat gestern ein Video getriggert von Freunden auf YouTube, von denen ich weiß, dass die supported werden von einem großen Hersteller und die deklarieren es nicht im Video als Werbung. Und ich muss sagen, es hat mich echt gestört. Ich weiß nicht, das Thema Authentizität in dem Zusammenhang, also irgendwie triggert mich das momentan. Ich kann dir nicht mal sagen, warum, aber die haben das Produkt gezeigt und haben auch noch kurz darüber gesprochen im Video und aber die haben nirgendwo erwähnt, dass die komplett von dem Hersteller ausgestattet worden sind und ich weiß das zufälligerweise, weil ich mit denen gut bekannt bin und es hat mich echt mega getriggert, dass dann sowas nicht als Werbung gekennzeichnet wird und ich frage mich, ob ich jetzt ein Sensibelchen geworden bin oder ob das eher gängige Praxis heutzutage ist.
Das weiß ich auch nicht so genau. Ich sag mal, es kommt doch immer darauf an, was es jetzt ist zum Beispiel oder ob da jetzt Geld geflossen ist oder ob die Sachen einfach so bekommen. Ich sag mal, in der Regel merkt man ja selber schon, ob jetzt was Werbung ist oder nicht. Wenn jetzt einer 10 Minuten über ein Produkt redet, ist es ja schon interessant. Wobei ich finde es ja immer auch, manchmal ist es ja auch komisch, oder zumindest in Deutschland ist es ja, glaube ich, so, wenn du zum Beispiel einfach nur eine Kamera ausgeliehen bekommst und darüber redest, ist es auch schon Werbung oder nicht? Das weiß ich jetzt gar nicht. Aber da sind ja die Linien schon sehr strikt, sage ich mal, mit solchen Sachen.
Ja, also generell, sobald es eine Gegenleistung gibt, die muss nicht monetär sein, muss man das als Werbung kennzeichnen. Das heißt, Ware ausgeliehen, dauerhaft ausgeliehen, Ware geschenkt ist alles eine Gegenleistung. Geld ist natürlich auch eine Gegenleistung. Das sind halt alles Gegenleistungen, wo man schon sagen muss, das muss als Werbung gekennzeichnet sein. Ich weiß tatsächlich gar nicht, ob schon ein Gericht geurteilt hat, ob wenn du einen Rabatt bekommst, keine Ahnung, würdest 50% Rabatt kriegen, ob du es dann auch kennzeichnen musst oder nicht, müsste ich mal rausfinden. Da gibt es bestimmt schon irgendwelche Urteile, die das belegen oder nicht belegen, muss ich mich mal nochmal belesen. Aber ja, auf jeden Fall hatte mich das getriggert und ich gucke gerade parallel nochmal nach den SSD-Festplatten und merke, was ich für ein Marketingopfer bin, weil die SanDisk-Festplatte, die vorher schwarz war, gibt es jetzt auch in so einem dunkelgrün mit ein bisschen gelb und da habe ich mir gedacht, ach, die ist aber hübsch und war schon wieder kurz davor zu sagen, das könnte ja die nächste Festplatte sein. Also ich merke einfach.
Ach, egal, ob die funktioniert oder nicht, solange sie besser aussieht, bist du mit dabei.
Ja, ich finde die wirklich hübscher als die Samsung, also muss ich gerade einfach so sagen, aber ja, leider. Jan, wie ist das denn, wenn ich jetzt mir so ein YouTube-Video bei dir angucke, mich hat mal interessiert, wie viel Arbeit steckt denn eigentlich hinter einem YouTube-Video? Also wie viel Zeit braucht man für Filmen? Wie viel Zeit braucht man für Audio? Wie viel braucht man für Schnitt? Und jetzt so der Vergleich zwischen ein Homemade-Video zum Thema Rumors, wo du nur auf deinem Sessel sitzt und ein bisschen erzählst und eins, wo du wirklich rausgehst und draußen filmst. Wie würdest du sagen, wie lange Zeit braucht man eigentlich für so ein YouTube-Video? Wie viel Arbeit steckt dahinter?
Na, so ein Early-Bird-Video mache ich eigentlich immer in einem Tag, aber das heißt, du filmst dann morgens, dann
bearbeitest du das. Was ist denn ein Early-Bird-Video?
Also mein Early-Bird-Foto-News, also mein Rumors-Video oder wo ich so halt Sachen teile, die ich so mache, ohne dass ich jetzt direkt ein Video darüber mache, ist eigentlich immer so ein paar persönliche Sachen, was ich so in letzter Zeit gemacht habe und dann gehen wir auch immer noch so durch ein paar interessante Foto-Neuigkeiten durch, zum Beispiel, da können wir jetzt kurz vom Thema abschweifen, kam ja die Woche auch eine neue Olympus-Kamera raus, die neue Flagship-Kamera mit dem alten Sensor der ersten Kamera. Das fand ich ja auch eine interessante Entscheidung.
Da können wir gleich
aber,
drüber
wie gesagt,
sprechen.
Ja, über sowas reden wir halt und sonst ist es wirklich so, dass manche Videos, gerade die besser sind oder Tutorials, dauern oft am längsten, weil du halt so viel erstmal erklären musst oder erzählen musst. Das heißt, du kannst nicht ganz so frei reden. Du musst dir erstmal schon vorher noch so ein Skript zusammenlegen. Manchmal schreibe ich es aus, manchmal mache ich mir nur so Stichpunkte, je nachdem, wie kompliziert jetzt auch die Sachen sind, die man sagen muss. Und was halt dann ganz lange dauert beim Bearbeiten, wenn das Video sind, wo du halt das Video ganz viel B-Roll, also das Video mit ganz vielen, ist ja auch schwierig, wieder nicht, wie man es auf Deutsch sagt, also wenn ich Fotos rüberlege oder andere Videoclips oder wenn ich was beschreibe zum Beispiel, dann muss ich halt genau da die Stelle in meinem Sucherbild finden, die auch dazu passt zu dem, was ich sage und das kann manchmal schon ganz lange dauern. Nächsten Mittwoch wahrscheinlich werde ich ein Video posten, da habe ich jetzt auch quasi eine Woche für fotografiert und ein, zwei Tage bearbeiten reingesteckt und das sind dann oft auch nur, weiß ich nicht, 10 Minuten quasi, wo du am Ende denkst, ach, der hat schnell ein Video gemacht, aber da ist schon deutlich, deutlich mehr Arbeit dahinter. Das Filmen, manchmal geht schnell, manchmal nicht, aber das Bearbeiten vor allem, das dauert doch schon lange. Für so ein Early-Bild-Video, da muss man nicht ganz so viel machen, aber für so ein normales, so ein Tutorial oder Kamera-Review, das kann auch schon mal ein, zwei Tage dauern zu bearbeiten.
Krass, und das ist nur dann quasi Schnitt und Audio plus Filmzeit. Also wenn es ein aufwendigeres Video ist, wo du auch draußen unterwegs bist, sind dann 4 Tage realistisch oder unrealistisch?
Na, mit Sicherheit, wenn ich wirklich jetzt eine neue Kamera habe, dann sogar noch mehr, weil ich damit ja auch noch wirklich fotografieren muss. Da kriege ich zwar dann auch Bilder mit, die ich selber benutzen kann und so, aber im Endeffekt musst du ja, gerade wenn du so ein Review machen willst und auch den Leuten verschiedene Situationen zeigen musst, sage ich mal, ist so eine Woche jeden Tag damit fotografieren für ein paar Stunden schon angemessen. Das heißt, du bist eigentlich eine Woche lang jeden Tag mit dabei. Dann setzt du dich hin und filmst so ein Video, dauert vielleicht eine Stunde, wenn du nicht so ganz gut drauf bist, kann es auch schon mal 1,5 Stunden dauern, wenn dir jedes zweite Wort nicht einfällt oder du irgendwie den Stotterer hast, dann kann das auch manchmal schon mal sich langziehen und dann danach hast du nochmal mindestens, sag ich mal, einen kompletten Tag bearbeiten. Und dann, wenn du denkst, dass du fertig bist, dann kommt eigentlich das Schlimmste, dann musst du dir nämlich ein Cover ausdenken und ein Titel. Und wenn du ein geiles Video hast mit einem schlechten Cover oder schlechten Titel, dann passiert gar nichts. Und dann beschweren sich ja oft immer die Leute, dass man irgendwie was zu reißerisch hat oder Clickbait. Aber so läuft es halt. Leider, wenn du nicht kein gutes Cover oder keinen guten Titel hast, dann lacht dich YouTube nach 2 Minuten schon aus und keiner guckt das Video.
Hast du dir mal überlegt, das Ganze über die KI zu machen, also den Titel?
Ja, klar, mache ich ja auch viel damit. Der gibt einem schon manchmal gute Ideen, aber trotzdem musst du ja erstmal so die Grundidee haben. Manchmal beschreibe ich auch mein Video und versuche, ob er mir dann was ausspuckt, aber knapp nicht immer. Aber es ist zumindest gut, auch wenn man selber so Ideen hat, die dann da reinzufügen. Und da gibt er einem schon manchmal noch andere Ideen. Aber insgesamt musst du ja schon erstmal selber darauf kommen. Und auch gerade mit dem Cover halt musst du dir auch immer irgendwas überlegen. Was kann ich darauf machen? Was kann ich darauf schreiben? Und das ist eigentlich für mich das Schlimmste in Anführungsstrichen, weil das eigentlich was ist, was man nur so eigentlich nebenbei machen würde, aber im Endeffekt ist es fast wichtiger als das eigentliche Video.
Okay, das heißt, dann lernen wir jetzt daraus einfach einen reißerischen Titel und ein geiles Cover und dann braucht dann man eigentlich keine Inhalt mehr.
Genau, beziehungsweise eigentlich, was wir wirklich daraus lernen, ist einfach auf meine Videos klicken, egal was der Titel oder das Cover ist und angucken bis zum Ende.
Das heißt, du machst das auf der inhaltlichen Ebene und nicht auf der Clickbait-Ebene.
Das sowieso. Mal so, mal so. Aber es ist halt wirklich, das ist auch manchmal das Frustrierende, wo du denkst, jetzt habe ich so viel Zeit da reingesteckt. Das ist eigentlich ein geiles Video, was ich gerne vielen Leuten zeigen würde. Und dann passiert nicht wirklich was, weil du halt einfach keinen vernünftigen Titel oder Cover dafür finden kannst. So ging mir das neulich zum Beispiel auch, da habe ich so ein Video über die Fruchttauben gemacht, die ich hier fotografiert habe, richtig geile Vögel, auch mehr so in the field, also mehr so, wo ich die Leute mitnehme mit der Kamera. Und da saß ich dann auch wirklich, den ersten Tag habe ich dann sogar abgebrochen, weil mir einfach nichts eingefallen ist. Und den zweiten Tag habe ich es dann nochmal gemacht, ein neues Cover gemacht und ja, es ist einfach nie wirklich zusammengekommen und deshalb haben es auch nicht so viele Leute angeguckt, obwohl es eins meiner Lieblingsvideos ist.
Ich sehe schon die Headline. Jan Wegener. Fruchttauben. Deswegen werdet ihr dieses Jahr keine Dattelernte haben. Fruchttaubenflabe.
So in der Art, aber wie gesagt, es ist schon, ja, YouTube macht schon Spaß. Es gibt dann auch sehr viele Freiheiten. Ich kann machen, was ich will, von wo immer ich bin. Aber gleichzeitig ist es auch schon knallhart in der Geschichte, dass ich schon jede Woche eigentlich 2 Videos rausbringen muss, sonst geht wieder alles den Bach runter, in Anführungsstrichen. Und das heißt, manchmal fühlt es sich schon so an wie ein Marathon ohne Ziellinie.
Ja, also es ist interessant. Also ich meine, das erzählen ja viele YouTuber, deswegen habe ich gedacht, ich gehe mal darauf ein, weil ich glaube, den meisten ist gar nicht bewusst, immer wie viel Arbeit das ist. Die sagen, ja, da hat sich der Jan wieder hingesetzt und eine Stunde gelabert, aber in Wahrheit ist halt dann mindestens ein Tag lang Arbeit dahinter. Und eigentlich gerade auch passend zu dem Cover vorne, falls hier jemand zuhört, der entweder Freude an Design hat oder an Sound Engineering, ich hätte total gerne mal ein cooles Intro noch für den Podcast oder auch gegebenenfalls ein neues, wie nennt sich das, Cover vom Podcast. Das heißt, falls wir da draußen Hörer haben, die da Freude dran haben, meldet euch gerne bei mir. Ich wollte da gerne auch da nochmal dran arbeiten. Also vielleicht zufälligerweise hört uns der Passende zu, der uns hier weiterhelfen kann, weil ich bin ja ich will nicht sagen, wie du auch, aber ich bin, was Audio angeht, einfach eine Lusche. Von daher, vielleicht mag mir da jemand weiterhelfen.
Ich suche auch immer noch jemanden, der mir Reels macht von ab und zu. Von daher, wenn da jetzt einer mal zuhört, bin ich auch noch durchaus interessiert.
Also du suchst aber einen Videocutter dann sozusagen.
Videocutter oder beziehungsweise jemand, der mir halt coole Reels oder Shorts oder TikToks oder wie auch immer wir sie nennen wollen, zusammenstellen kann aus entweder aus meinen YouTube-Videos oder halt aus Sachen, die ich ihm schicke oder ihr.
Okay, das ist interessant. Wo wir aber gerade bei der Community sind, wir haben 2-3 Mal eingeworfen bekommen, dass der Podcast, der mit einem Schlusswort beendet wird, da haben wir neulich drüber gesprochen, dass der endlos lang ist, bis einer sozusagen das Schlusswort sagt. Das ist der Alles-Gesagt-Podcast von Zeit Online, beziehungsweise vom Zeitmagazin. Und jeder, der uns das eingeworfen hat, hat gesagt, der ist sehr empfehlenswert. Also der ist natürlich nicht annähernd so gut, wie wenn wir beide miteinander reden. Aber anscheinend ist der Alles gesagt Podcast auch sehr empfehlenswert, können wir an der Stelle so erwähnen. Und da kam auch noch eine Frage an dich und an mich. Und zwar war die Frage, ich muss die nochmal nachhaken, weil ich die Frage nicht verstanden hatte. Und die Antwort war, wenn wir Bilder bearbeiten, ja, was machen wir dann im Hintergrund? Also genießen wir die Stille, hören wir Musik, hören wir Podcasts, hören wir YouTube? Was hören wir sozusagen, wenn wir Bilder bearbeiten? Wie ist es bei dir?
Ich gucke manchmal TV-Serien, aber es muss was sein, was mich eigentlich nur so von der Seite bespielt. Es kann nicht was sein, wo ich hingucken muss oder wirklich zuhören oder so. Es muss eigentlich muss es etwas sein, was mich nur halb interessiert. Und ganz wichtig, es muss aber auch was sein, was mich nicht auf einmal stört. Also manchmal lasse ich einfach so YouTube-Musik laufen und wenn dann aber ein Song angespielt wird, den ich nicht mag, wirft mich das gleich aus der Routine raus. Das heißt, es ist dann schon ganz wichtig, dass es auch eine Playlist ist, irgendwie wo nichts drin ist, wo ich jetzt das Gefühl habe, ich muss jetzt immer skippen oder einen anderen Song finden. Und manchmal höre ich auch irgendwelche Hörbücher, aber oft ist es dann so, dass es dann fast zu viel Konzentration von mir fordert. Deshalb ist es doch oft Musik oder irgendwie so nebenher was auf YouTube, wo einer irgendwie was labert. Podcast höre ich eigentlich selber ganz wenig. Ich habe, glaube ich, mehr Podcasts gemacht, als ich mir angehört habe.
Das ist interessant. Also bei mir ist es so, ich bin ja, ich glaube, ich merke allein am Musikkonsum, dass ich ein älteres Kaliber bin, weil ich bin tatsächlich jemand, der ganze Alben anmacht. Das heißt, ich höre ein Album normal von A bis Z durch und dementsprechend ist es ja irgendwann zu Ende und dann hört die Musik auf und ich merke einfach, dass es eigentlich vollkommen egal ist, was um mich herum passiert, wenn ich meine Bilder bearbeite, weil wenn die Musik irgendwann aus ist, fällt mir das gar nicht auf. Das heißt, ich hätte auch ohne arbeiten können. Manchmal bearbeite ich einfach und stelle dann irgendwann fest, Musik ist aus, aber ich habe es gar nicht mitbekommen. Das heißt, ich bin da, glaube ich, auch eher im Tunnel und ignoriere alles um mich herum und beschäftige mich halt auch mit meinen Bildern. Aber generell würde ich sagen, wenn dann Musik, ab und zu vielleicht auch ein Podcast im Hintergrund, aber auf keinen Fall YouTube oder sonst irgendwas. Jan, ich habe hier nochmal eine neue Info mitgebracht zum Thema Film, also zum Thema Film in der analogen Fotografie. Und zwar hat jemand getestet, wie das ist mit Röntgenstrahlung und Auswirkungen auf den Film. Also es ist kein abschließendes Urteil, weil dafür es wurden zig Rollen Film verballert und dann immer wieder durch den Sicherheitsscanner und dann wurden quasi Filme dagelassen und dann hat man unterschiedlich oft quasi diese Röntgenstrahlung einwirken lassen. Und die Frage war, haben moderne Röntgenscanner am Terminal im Flughafen einen Einfluss auf die Bildqualität eines analogen Films oder nicht? Was glaubst du, war das Ergebnis?
Nein.
Doch, haben sie. Also tatsächlich, jeder Röntgengang verändert das Bildergebnis. Also quasi, es wurde vorher an das gleiche Motiv immer wieder im Studio belichtet auf den Film. Und dann wird quasi gegengetestet nachher, wie sich die Farben verschieben und so weiter. Und selbst einmal scannen hat einen Einfluss. Und je höher der ISO-Wert des Films, umso größer ist der Einfluss. Das heißt, ein ISO-50-Film, bei dem hat das weniger Einfluss als bei einem ISO-800-Film. Aber quasi jeder Röntgengang hat einen Einfluss drauf. Das heißt, wenn ihr analog fotografiert, dann geht immer hin, lasst euch eine Sonderbehandlung geben und sagt, dass ihr die Filme nicht in den Röntgen stecken wollt und lasst euch nicht damit abwimmeln, dass das keinen Einfluss hat, weil es hat wohl doch einen Einfluss.
Das ist ja gut zu wissen, auch wenn es nicht mehr ganz so praxisrelevant für viele Leute ist heutzutage.
Ja, wobei bei uns ist es, also analog ist so hip wie noch nie bei uns in Deutschland.
Ja, wem es gefällt.
Jetzt musst du nochmal zurückkommen zum Sensor, wo wir schon von alten Sachen sprechen. Olympus, besser OM Systems, hat einen alten Sensor verbaut. Da wollten wir noch drüber sprechen, das haben wir ganz vergessen.
Ja.
Und dann hat schieß sogar mal los, was du sagen wolltest dazu.
Na, ich fand es einfach interessant, wobei hier haben wir ja auch, wir haben ja vorhin schon über Investoren geredet. Das war ja meiner Meinung nach auch eine Investorengruppe, die Olympus aufgekauft hat. Und ich glaube auch, dass jetzt die Namensrechte irgendwann auslaufen an dem Namen Olympus. Und weiß ich nicht, ob sie das deshalb so raus nochmal rausgehauen haben, aber ich fand schon interessant, die neue Flagship-Kamera, die aber den alten Sensor hat und insgesamt jetzt auch nicht wirklich sich so viel zu verändert scheint, zu verändert, wie sagt man denn, zu verändern geschienen hat im Vergleich zu dem Vorgänger.
Ja, ich meine, die größte Neuerung war doch, dass oben nicht mehr Olympus steht, sondern dass da jetzt OM Systems draufsteht. Und das sieht ja auch so beschissen aus, weil das einfach so super lang ist. Also wenn da noch ein Wort dazukommt, dann kann man einmal komplett um den Blitzschuh was draufschreiben.
Ja, also du bist kein Fan, entnehme ich mal diesem Statement. Und ich sag mal so, es gibt schon viele Leute, die das benutzen, aber ich hatte auch gerade auf YouTube drüber gesprochen und in den Kommentaren war jetzt auch wenige Leute, die davon begeistert waren. Und der Hauptunterschied schien so zu sein, dass der Pufferspeicher etwas größer ist und der Autofokus etwas besser geworden ist. Aber das ist jetzt nicht unbedingt was, weshalb man viel mehr Geld ausgibt. Und dann haben sie ja interessanterweise auch noch ein neues 150 bis 600 mm Objektiv rausgebracht, was aber wohl eine veränderte Version von dem Sigma Vollformat-Objektiv ist, nur dass es schwerer ist und viel mehr kostet.
Genau, also kommen wir erstmal vielleicht zum Sensorthema nochmal zurück. Und da ist es ja ohnehin so, dass aktuell die Sensortechnologie ja an ein gewisses Limit gekommen ist im Moment. Und das bedeutet, dass wir die Herausforderung haben, dass mit der aktuellen Sensortechnologie wird gar nicht so viel besser. Aber mit mehr Rechenleistung kann man mehr aus dem Sensor rausholen. Und dementsprechend ist OM Systems ja nicht der erste Hersteller, der das macht. Ich meine, wenn du dir die Sony A7 R4 zur A7 R5 anschaust, da ist ja auch der gleiche Sensor drin, nur eben die Rechenleistung ist gestiegen. Und auch Fujifilm hat das ja gemacht neulich bei einer von den Kameras, ich habe vergessen, welche das ist, wo einfach mehr Prozessor-Power dazugekommen ist und der Sensor gleich geblieben ist. Und zumindest, wenn man sich mal auch die große Sensorstrecke von Krolopp und Gerst dazu anguckt, wird eben genau das klar, dass wenn wir diese aktuelle Sensortechnologie beibehalten, dann hilft eigentlich nur mehr Rechenleistung, um irgendwie das Ergebnis hinterher zu optimieren. Und dementsprechend ist es eigentlich ein logischer Schritt, zu sagen, okay, wir lassen den Sensor gleich und updaten halt alles drumherum. Je nachdem, wie viel man da macht, ist es ja tatsächlich ein Gamechanger in Anführungszeichen. Wobei bei der OM Systems Kamera war es ja so, die war ja noch gar nicht so alt. Ich vermute einfach, die haben die Namensrechte verloren.
2 Jahre, ja.
Ja, die haben die Namensrechte verloren und haben jetzt einen größeren Buffer spendiert und den Autofokus geupdatet und gesagt, hier, das ist sozusagen eine geupdatete Kamera.
Ja, das kann sein. Ich meine, du machst natürlich ein paar gute Punkte da und das kann durchaus Sinn machen, wie du schon sagst, den Sensor beizubehalten. Wobei, wenn ich den Namen immer Flagship benutze, dann denke ich ja manchmal doch, dass man irgendwie etwas mehr vielleicht erwartet. Aber ich sag mal, es warf sowieso eine interessante Frage für mich auf, wie relevant Micro Four Thirds sowieso in der Zukunft sein wird, da jetzt es ja doch so scheint, dass auch die Vollformatobjektive immer kleiner und leichter werden, wenn man jetzt auch gerade wieder an meine Lieblingsobjektive wie das Nikon 600er guckt, was ich jetzt auch mal wieder bei mir habe, da ist es schon schwieriger zu sagen, ich gebe jetzt so viel Geld vielleicht für eine Micro Four Thirds Kamera aus, wenn man doch jetzt auch Vollformat-Kameras hat, die auch klein und leicht sind.
Ja, also ich finde das schwer zu beurteilen, weil ich halt Micro Four Thirds noch nie richtig verstanden habe. Im Videobereich war ja zumindest die Panasonic, diese GH9 und davor die Modelle von Panasonic ja sehr, sehr beliebt, weil man ja auch teilweise die größere Schärfentiefe gebraucht hat beim Filmen. Von daher war das ja immer schon sehr beliebt, Micro Four Thirds in dem Bereich. Aber um ehrlich zu sein, ich habe keine Ahnung, ob Micro Four Thirds, wie die Absatzzahlen tatsächlich sind. In Asien scheinen die ja recht gut zu sein, aber ich glaube halt, je besser auch die Qualität dieser Handys wird, umso weniger Spielraum bleibt eben auch für die Micro Four Thirds Kameras. Aber auf der anderen Seite, ich habe halt eigentlich keine Meinung zu Micro Four Thirds, weil ich mit diesem kleinen Sensor einfach noch nie viel anfangen konnte in der Fotografie. So leid es mir tut, das ist einfach nicht meine Baustelle. Allein schon deswegen, weil ich ja eben so gerne mit Unschärfekreisen und so weiter arbeite. Und eben durch den kleinen Sensor braucht man ja eine kürzere Brennweite. Und mit der kürzeren Brennweite werden die Unschärfekreise kleiner. Und dementsprechend war das halt noch nie die Welt, mit der ich mich beschäftigt habe für meine Art der Fotografie. Und deswegen weiß ich gar nicht, wie die Zukunft jetzt rein aus der fotografischen Sicht dort sein wird, weil letztendlich, ich war schon immer der Meinung, dass das Pferd tot ist, aber irgendwie lebt es ja trotzdem seit 10 Jahren noch, von daher scheint es vielleicht nicht so schlecht zu sein.
Naja, ich denke mal, es ist in jedem Fall schon gut und auch die haben auch schon ganz gute Fortschritte mit dem Autofokus und so gemacht, aber warte kurz, hier ist gerade jemand an der Tür.
So, und während Jan an der Tür ist und seine neue Sony A1 Mark II in Empfang nimmt oder vielleicht auch die neue Olympus oder OM Systems, wie es jetzt heißt, wer weiß, könnt ihr vorbeischauen unter naturfotocamp.de und dann seht ihr einfach mal das neue Webseitendesign. Ich hoffe, es gefällt euch gut und schaut doch einfach mal vorbei bei meinen Workshops. Vielleicht treffe ich auch den einen oder anderen von euch persönlich bei meinen Workshops. Das würde mich auf jeden Fall freuen.
Also ich denke, die haben auch sehr gute Fortschritte gemacht. Und für die meisten Leute war es natürlich auch sehr interessant, weil gerade im Tele- oder Super-Tele-Bereich konntest du halt einen, weiß ich nicht, 100 bis 400er haben, was dir aber 800 mm äquivalent gegeben hat. Der einzige Nachteil war es, wenn das Blende 4,5 ist zum Beispiel, dann ist es halt äquivalent zu Blende 9 mit einer Vollformatskamera, das heißt, der Hintergrund war immer nicht wirklich aufgelöst, ist ja auch so ein bisschen, was du beschrieben hast. Aber ich habe den Appeal immer schon verstanden, weil wenn du was Kleines hast, wo du halt einfach mit rumlaufen kannst und trotzdem viel Brennweite hast, das war natürlich immer sehr interessant. Aber das kommt ja so langsam doch mehr und mehr auch zu Vollformat. Und wenn ich mir jetzt auch gerade die neuen Objektive und die Kameras angucke, kann man auch nicht mehr wirklich sagen, dass Micro Four Thirds jetzt so viel billiger ist. In früher war es ja doch immer auch noch deutlich günstiger als einige von den großen Linsen, aber jetzt auch gerade dieses neue Objektiv, das ist ja auch nicht wirklich preiswert.
Ja, und man muss halt auch eine Sache dazu sagen, man merkt, oder ich grinse, wo du das so erwähnst, innerlich in mich hinein, weil da sieht man auch wieder, dass man es einfach niemandem recht machen kann, wenn man sich die Kommentare so durchliest in solchen Threads, weil wenn man sich dann das Objektiv bis 400 mm, ein Micro Four Third vorstellt mit einer Offenblende von 4,5, die Freistellung von Offenblende 9 hat bei 800 mm, ja, dann klatschen alle und sagen, guck mal, wie klein und leicht das ist, das ist eine richtig geile Kombi. Und dann kommt Canon ums Eck mit 200 bis 800, das genau die gleiche Freistellung dann rein rechnerisch hat. Und dann schreien alle rum, A, das ist viel zu lichtschwach und B, das stellt ja überhaupt nicht gut frei. Aber auf der anderen Seite ist es halt einfach auch der Zugang zu dem Gleichen, was der Vorteil bei OM Systems ist, bekommst du zugänglich gemacht, auch in deinem System. Und dann ist es aber in vielen Augen schlecht. Und das verstehe ich nicht, weil man hat ja dann die Wahlmöglichkeit zwischen beiden Optionen, zwischen der teuren und guten und zwischen der günstigeren und vielleicht etwas schlechteren Variante. Also eigentlich bekommst du die Wahlmöglichkeit in deinem System und trotzdem wird es dann wieder tot diskutiert. Und das ist ja wieder mal so das, was ich da rauslese, dass diese Veränderung ja stattfindet. Aber ich habe doch das Gefühl, dass die Fotografen so altbacken versessen sind, dass die diese Vorteile manchmal gar nicht wahrnehmen oder sehen wollen, in dem Sinne, dass man da so ein bisschen verbohrt auf seinen alten Meinungen hockt, in allen Bereichen, egal ob das jetzt genau das Thema ist mit Micro Four Third und der Freistellung versus der neuen Teleobjektive ist oder dass auf einmal JPEG heutzutage viel mehr kann als noch vor 20 Jahren. Das wird auch nicht gesehen, sondern man sagt RAW, RAW, RAW immer und Compressed RAW schon mal gar nicht und JPEG auf gar keinen Fall. Du hast ja keine Ahnung. Und ich glaube, dass sich einfach da dieser Wandel, der verändert sich ja auch. Diese Verkleinerung der Objektive, die du ansprichst, die geht ja auch immer mit teilweise Korrekturen in der Kamera einher. Manche davon sehen wir, manche davon können wir gar nicht mehr deaktivieren. Aber es ist ja eigentlich ein positiver Fortschritt, wenn alles kleiner, leichter, schneller, besser, schärfer und so weiter wird. Und trotzdem stampfen wir wütend mit unseren Füßen auf den Boden und rufen, ich will aber keine Korrekturen, ich will aber die beste Qualität, ich will aber so und so, aber genau das ist ja der Punkt, wo ich mich manchmal frage, warum sind wir Fotografen oft so festhaltend an dem Alten, anstatt zu sagen, cool, ich bekomme was Neueres, was Leichteres, was Schnelleres, was Besseres, sondern wir gucken immer nur, was jetzt korrigiert wird und warum das nicht mehr rein optisch passiert. Und ich frage mich, warum wir da so sind, weil auf der einen Seite bemängeln wir, dass das Handy viel mehr kann und auf der anderen Seite lassen wir aber nicht die kleinste Veränderung zu. Und das ist eigentlich das Abstruse in unserer Fotobubble, finde ich.
Ich kann ja mal ein Statement abgeben und das wäre nicht einmal ganz interessant zu sehen, was du dazu sagst, weil da deine Meinung vielleicht etwas anders sein wird. Meiner Meinung nach ist ja die Lichtstärke an Objektiven total überbewertet. Gerade für den, sagen wir mal, Otto-Normalverbraucher oder Hobbyfotografen, denke ich, ein kleineres Objektiv, was viel leichter ist und man halt etwas höhere ISO benutzen muss, hat viel mehr Vorteile, als jetzt immer irgendwas mitzuschleppen, was jetzt Blende 2.8 oder Blende 4 hat.
Ja, du weißt ja, dass ich anderer Meinung bin.
Sage ich ja. Von daher ist es ganz interessant, mal beide Seiten zu sehen. Aber ich sag's insgesamt vor allem, weil halt die Leute so ein Theater machen, zum Beispiel sagen, oh, ich würde mir jetzt das und das Objektiv kaufen, wenn es Blende 5.6 statt 7.1 oder Blende 6.3 statt Blende 8 oder so hätte. Und das macht halt meiner Meinung nach quasi gar keinen Unterschied, wenn man mal wirklich unterwegs ist. Zumal man ja auch noch dazu sagen muss, was ja viele Leute gar nicht wissen, dass der F-Stop ja eigentlich mehr so einfach aus Spaß von den Objektivherstellern sozusagen raufgeschrieben wird. Es gibt ja auch diesen T-Stop oder T-Stop, der misst ja eigentlich, wie viel Licht wirklich auf dem Sensor ankommt. Das heißt, man kann F-Stop ja eigentlich gar nicht genau vergleichen. Es kann ja zum Beispiel sein, dass man ein Objektiv hat, was Offenblende 7.1 hat und eins, was Offenblende 6.3 oder 5.6 hat. Und theoretisch könnte es aber sein, dass bei dem 7.1er Objektiv trotzdem mehr Licht auf dem Sensor ankommt.
Also vielleicht, was das angeht, der F-Stop ist ja rein rechnerisch die Blende errechnet aus der Brennweite und der Eintrittspupille vorne im Objektiv, das ist ja der F-Stop, und der T-Stop misst das, was genau auf dem Sensor ankommt. Aber ich glaube halt, was das angeht, ist ohnehin, also du sagst es ja, genau das ist es, wo viele Nutzer einfach sagen, dann und dann hätte ich es gekauft, aber genau das sind die Nutzer, die, wenn es dann so gekommen wäre, dann sagen sie, ja, ich hätte es aber jetzt noch gekauft, wenn es noch ein Kilo leichter wäre. Und wenn es dann
genau, oder
ein
zu Kilo groß leichter und ist, zu schwer.
Ja, und wenn es dann aber ein Kilo leichter ist, dann sagen sie, ja, ich hätte es aber jetzt noch gekauft, wenn es noch 2.000 Euro billiger gewesen wäre. Also das sind ja auch genau diejenigen, die das am Ende gar nicht einsetzen, sondern einfach nur sagen, dass sie das und das stört und deshalb kaufen sie es nicht als Rechtfertigung vor sich selbst. Und ich glaube, das ist genau das, wo wir jetzt am Kern des Ganzen, es gibt die Theoriefotografen, die sich sehr viel mit Technik beschäftigen und sehr gerne rumnörden. Ich meine, ich nörde ja auch gerne rum in der Fotografie, genauso wie du. Aber die nie ins Umsetzen und nie ins praktische Fotografieren kommen, weil am Ende, so leid es mir tut, es ist ja vollkommen egal, ob ich mit welchem Kamerahersteller ich rumlaufe oder mit welchen Objektiven. Ich glaube, dass der Fotograf, der das billigste 50mm 1.8 hat und die einfachste Canon-Kamera, die einfachste Nikon-Kamera, der aber 365 Tage am Jahr draußen ist und ein Bild damit macht und fotografiert, nach 2 Jahren viel bessere Bilder macht als der, der alles zu Hause hat und viel mehr Wissen über die Fotografie hat, aber halt nie praktisch draußen fotografiert. Und da gibt es ja auch ganz tolle Beispiele. Ich meine, du kennst ja selber Benze Marte. Ja, Benze, ich kenne ihn ja auch persönlich ganz gut, der ist ja überhaupt so ein guter Vogelfotograf geworden, ja, weil er sich keine Fotoausrüstung leisten konnte. Der ist am Anfang losgelaufen mit einem 50mm Objektiv und hat sich überlegt, wie komme ich jetzt an den blöden Vogel so nah ran, dass mir 50mm Brennweite reichen, ja. Und später konnte er sich in Ungarn ja auch kein 600er oder 1200er Tele leisten. Und hat gesagt, okay, ich hole mir das längste, was geht, das waren irgendwie 200-300mm. Und dann musste er halt seine Tarnung so perfektionieren, dass er mit der Brennweite diese grandiosen Fotos machen kann, die er heute macht. Das heißt, diese ganzen Heights und alles, was er entwickelt hat in der Naturfotografie und in der Tierfotografie, wo wir sagen können, wow, das war wirklich mindblowing, neu, anders, wo er wirklich was revolutioniert hat, das kam ja nicht daher, dass der irgendwie gedacht hat, dass das viel besser ist, viel näher ranzukommen, sondern es war ja eigentlich erstmal dem geschuldet, dass er sich das nicht leisten konnte, das Equipment zu kaufen. Und dass die reine Praxis und das Beschäftigen mit dem Motiv viel, viel wichtiger ist, sehen wir ja dann allein an dem Erfolg seiner Bilder, die er daraufhin gewonnen hat.
Ja, ich sag mal, nichts ersetzt rausgehen und fotografieren. Natürlich muss man gleichzeitig auch sagen, gerade in den letzten Jahren hat der Kameramarkt doch auch schon riesige Fortschritte gemacht, die es auch deutlich einfacher machen, bestimmte Sachen zu fotografieren, gerade in Sachen Autofokus und so. Aber einfach ein guter, gesunder Mix macht Sinn. Und manchmal darf man sich nicht zu sehr auf technische Sachen versteifen. Gerade das 200 bis 800er ist ja ein gutes Beispiel. Es ist natürlich eine Linse, die ihre Grenzen hat in bestimmten Bereichen und ist jetzt auch nicht so scharf wie ein F4 600er oder so. Gleichzeitig ist es aber trotzdem eine Linse, die ich relativ oft benutze, weil sie halt kleiner ist, leichter ist, ich kann die mal mitnehmen und man hat einfach so Spaß damit. Und ob es nur Blende 9 ist, dass ich ein bisschen mehr ISO benutzen muss oder nicht, ist mir eigentlich egal in dem Sinne. Von daher muss man auch immer sehen, dass es gibt nicht das perfekte Objektiv oder die perfekte Kamera. Das ist wahrscheinlich von den Herstellern auch so gewollt. Aber man muss halt sehen, dass man auch die Sachen dafür einsetzt, für was sie gemacht sind in einer gewissen Weise. Wenn ich jetzt das 200 bis 800er nehme und mich in den dunklen Wald stelle, dann ist es vielleicht nicht unbedingt das beste Objektiv. Aber wenn ich jetzt irgendwo bin, wo ich mal reinzoomen muss, rauszoomen muss und gutes Licht ist da. So Helgoland zum Beispiel wäre das perfekte Beispiel für mich. Du stehst auf dem Bastöpelfelsen. Ich kann mir gar kein besseres Objektiv dort eigentlich vorstellen.
Ja, aber letztendlich sind wir wieder an dem Punkt, wo wir sagen müssen, eigentlich wäre es viel schlauer, uns gar nicht zuzuhören, sondern rauszugehen und zu fotografieren.
Oder uns dabei zu hören mit Kopfhörern.
Übrigens, ich glaube, du hast noch gar nicht hier im Podcast von deinen, von deiner Freude am Reinigen des 200 bis 800er erzählt. Das hast du mir nur per Sprachnachricht irgendwann reingeschickt gehabt.
Echt? Ich dachte, das hätten wir vielleicht beim letzten Mal gemacht. Aber nee, stimmt, da war ich
eigentlich. Du hast dich nur grenzenlos aufgeregt per Sprachnachricht.
Na, du hattest ja mal gesagt, dass es nicht so einfach zu reinigen ist, die nicht so gut beschichtet sind. Also, dass die L-Linsen einfacher zu reinigen sind. Die verkratzen schneller, aber sind einfacher zu reinigen. Und das habe ich dann auch gemerkt, weil ich war an der Küste fotografieren. Da waren so Zwergseeschwalben, die da gebrütet haben. Ich hatte halt das 200 bis 800 auf dem Stativ, habe damit die gefilmt die ganze Zeit. Und da war dann schon schön so eine, Salzkruste vorne drauf. Und da musstest du schon richtig rubbeln, um die runterzukriegen. Natürlich hatte ich auch wieder nichts Passendes dabei. Erstmal T-Shirt versucht, ging gar nicht, hat alles nur verschmiert. Hab dann noch irgendwo im Rucksack noch so ein Brillenputztuch gefunden. Damit ging es dann schon besser, aber auch noch nicht. Und dann hatte mein Kumpel noch ein frisches, neues mit dabei. Und nach so noch 10-mal drüber reiben, ging es dann so langsam. Also das war schon etwas anstrengender. Da habe ich mir fast gewünscht, obwohl wir gesagt haben, das würden wir nie benutzen, dass ich so eine Flüssigkeit dabei gehabt hätte, die das vielleicht mir etwas geholfen hätte, das zu lösen.
Ja, aber das ist auch das, was ich nicht verstehe, warum diese Nicht-L-Objektive von Canon so beschissen zu reinigen sind. Man kriegt ja schon die kleinen Linsen von diesen 35ern und 85ern nicht sinnvoll sauber. Aber wenn ich mir dann die große Frontlinse vom 200 bis 800 vorstelle, das ist ja wirklich hardcore, die mal richtig sauber zu kriegen. Vor allem, ich weiß nicht, ob es beim 200 bis 800 aus ist, aber bei den kleinen, da schmiert das ja immer derart.
Ich wollte gerade sagen, ich habe es nur von links nach rechts gerieben immer oder manchmal im Kreis gerieben. Ich dachte schon, ich weiß nicht, ob es nicht abgeht. Ich hatte so das Gefühl, ich habe so Butter auf mein Putztuch geschmiert. So war das vom Gefühl und versucht es dann damit sauber zu kriegen.
Ja, und genau das Gefühl habe ich da auch immer. Aber jetzt müssen wir noch irgendwie einen positiven Schluss finden. Wir können jetzt nicht damit aufhören, glaube ich.
Na, ich hab's ja wieder sauber gekriegt. Das ist doch sehr positiv eigentlich.
mir fällt jetzt auch kein positiver Schluss für den Podcast ein. Wir können aber doch nicht so negativ hier aufhören, Mensch. Jan, wir müssen einfach demnächst nochmal einen aufnehmen, wo alles positiver ist.
Aber es ist ja eigentlich, wir sind ja nur manchmal etwas negativ, aber wir meinen das auch gar nicht so.
Genau. Wir sind dann frustriert von den guten Sachen. Jan, dann bedanke ich mich, dass du wieder dabei warst heute. Schön, dass du dir die Zeit für uns genommen hast hier in Deutschland.
Ja, und dann wünsche ich allen noch eine positive Woche oder Wochenende. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Tschüss.
Ciao.